kann man mit Hilfe der eigenen DNA besser Fett verlieren und vor allem langfristiger, schlank und definiert leben? Das ist die spannende Frage für diese Podcast-Episode und wir schauen uns heute einige spannende Studien an rund um das Thema DNA-Test und ob man grundsätzlich besser Fett verlieren kann, wenn man seinen Genotypen kennt, ob man weiß, ob man prädestiniert ist für eine Low-Carb oder für eine High-Carb-Ernährung, ob man ein Proteintyp oder kein Proteintyp ist oder was auch immer, und finden gemeinsam heraus, was grundsätzlich die Literatur und die Wissenschaft rund um das Thema DNA-Tests und Genanalysen uns zu sagen hat. Viel Spaß mit dieser Episode und wir sehen uns gleich zurück nach dem Intro.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roja. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Siad. Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Willkommen zurück beim No Bullshit Buddy. Und heute soll sich alles um das spannende Thema DNA-Tests drehen. Ja, wir sind jetzt kurz vor dem Neujahr und viele von uns beschäftigen sich mit dem Thema Fett verlieren, abnehmen. Vielleicht haben wir über den Winter ungewollte Pfunde zugenommen, beziehungsweise stellen einfach grundsätzlich fest, dass sich in all den Jahren irgendwie ein bisschen mehr Fett angehäuft hat, als es vielleicht schön wäre, beziehungsweise all das Hingucken, Diäten, fällt uns irgendwie schwer und wir denken, vielleicht ernähre ich mich einfach nicht meinen Genen entsprechend und ich arbeite quasi die ganze Zeit gegen meinen eigenen Körper, und wenn ich auch nur wüsste, was mein Körper wirklich bräuchte, so die Annahme, dann könnte ich ihm ja das auch geben, beziehungsweise bestimmte Regeln einhalten, die dann dazu führen, dass ich dauerhaft schlank bleibe, beziehungsweise dass ich es abnehme, deutlich, deutlich einfacher fällt. Hier werden wir in den letzten Jahren, beziehungsweise ja, in den letzten Jahren konfrontiert mit sogenannten DNA-Tests. Das wird immer populärer, das nimmt so ein bisschen Momentum auf und auch mir persönlich schreiben viele Leute, was ich als Coach dazu denke, beziehungsweise was die Wissenschaft zur Wissenschaft quasi dazu sagt, denn von der Logik her ist das ja hochwissenschaftlich sozusagen, dass man sich die DNA anguckt, dass man sich die Gene anguckt, und viele Leute sind wahnsinnig davon überzeugt, es ist sehr logisch, dass wenn man quasi die DNA und die Gene nur kennen würde, dass dann der dauerhafte Erfolg viel, 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 viel einfacher kommt, und so ist eher quasi das große Fragezeichen, was für ein Genotyp man denn ist, Low Carb, High Carb, neutral oder was auch immer, ob man ein Proteintyp ist, ja oder nein, was quasi den Dominostein zum Fallen bringt und dann wirklich dauerhafte Resultate mit sich bringt. Super spannender Gedankengang, klingt total rational, total logisch, und wir möchten heute einfach die Chance nutzen, da ein bisschen tiefer einzusteigen. Also ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz von oben an. Grundsätzlich, wo das herkommt, dann beschäftigen wir uns ganz kurz mit dem Thema Gene und DNA, mit der Entschlüsselung, wie weit wir als Menschheit überhaupt gekommen sind. Ich habe mir hier jede Menge Notizen gemacht für diese Podcast-Episode. Und dann schauen wir uns zwei spannende Studien an. Das eine ist eine Langzeitstudie über Low Carb und High Carb, untergeordnet auch nach Genotypen und nach der eigenen Insulinsensibilität, also sehr, sehr, sehr spannend für uns und für diese Episode. Und im zweiten gucken wir uns eine systematische Auswertung an von einer Studie, also ist eine systematische Auswertung, ist ja eine Studie, ein Review, welches sich alle bis dato gut durchgeführten Studien zum Thema des DNA-Testings angeschaut hat, in Bezug auf die langfristige Fettabnahme. Super, super spannendes Zeug heute sozusagen. Also bleib auf jeden Fall dran. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, damit du einmal mehr verstehst, worauf es wirklich in der Ernährung ankommt, beziehungsweise was die Wissenschaft zur Wissenschaft sagt. Yes, also, ich hatte es ja eingangs schon gesagt. Der Grundgedanke ist klar. Ne? Die Menschheit wird immer dicker. Wir wissen aus der Statistik, dass bis zu 95% aller Diäten langfristig scheitern. Dass also die Leute, die einst eine Diät begonnen haben, nach spätestens drei Jahren, ihr volles Ausgangsgewicht wieder zugenommen haben. Dass von diesen 95% unglaubliche, schätzungsweise je nachdem, welchen Zahlen man wirklich traut, bis zu 60% sogar noch mehr Gewicht zugenommen haben, damit dicker und ungesünder sind als vor ihrer Diät. Also wir haben hier eine riesengroße Katastrophe. Übergewicht ist einer der Hauptkiller der Menschheit sozusagen. Und hier gibt es ja sehr rational sehr viel Sinn, sich mit der eigenen DNA, mit der eigenen Gen zu beschäftigen. Oft wird auch das Argument gebracht, wir Menschen wären noch nicht adaptiert für Kohlenhydrate zum Beispiel. Ein klassisches Argument der Paleo-Diät, beziehungsweise einer grundsätzlichen Keto- und Low-Carb-Diät. Und so sind einige Firmen auf die Idee gekommen, hey, lasst uns doch einfach die DNA auswerten, lasst uns da doch einfach mal genauer hingucken und anhand der eigenen Gene, der Hand der eigenen DNA Empfehlungen hinsichtlich der Ernährung aussprechen. Wie gesagt, das kennen wir meistens aus Werbung. Und auf Social Media wird uns eine Werbung angezeigt, sozusagen, die damit wirbt. Hey, wir gucken uns das an, sprechen dir ganz klare Empfehlungen aus in Bezug auf deine Ernährung, in Bezug auf deine Gene, in Bezug auf deine DNA. Und von dort aus wird alles gut werden, sozusagen. Solche Tests sind in der Regel auch relativ teuer. Das heißt, wir reden hier, ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt, von so um die 200 Euro. Damit muss man schon tatsächlich rechnen. Das kostet dir Spaß und dann ist man aber auch tatsächlich dabei. Beziehungsweise hat erste hoffentlich relevante Zahlen in Bezug auf seine DNA, in Bezug auf die eigenen Gene. Also ganz am Anfang, ganz vorweg, funktioniert das also wirklich? Ganz von oben, unsere Gene, logisch, erzähle ich jetzt niemandem was Neues, sind für zahlreiche Eigenschaften und Prozesse im Körper verantwortlich. Ne? Das fängt mit der Körpergröße an. Haare, Haarfarbe, ob man Haar ausflattert oder nicht, Haut und Augenfarbe. Ich habe ein bisschen Pech gehabt in meiner Haut, aber das ist meine Pubertät, ist auch egal. Knochenstruktur, Ansätze der Muskelbäuche, ne, vielleicht kennst du das oder vielleicht hast du schon mal gehört, wenn man im Bodybuilding von guten Genen redet, dann ist da auf der einen Seite das Muskelaufbaupotenzial mit gemeint, aber auch die Art und Weise, wie die Muskelansätze verlaufen. Und das ist tatsächlich entscheidend für eine gewisse Ästhetik sozusagen und auch diese Ansätze sind unveränderbar. Entweder man hat Glück gehabt oder man hat eben kein Glück gehabt. Genau, habe ich eben schon gesagt, das Potenzial zum Muskelaufbau ist sehr stark abhängig von der Genetik. Fett verlieren vielleicht auch, finden wir gemeinsam heraus. Natürlich kommt dann quasi daraus der Rückschluss beziehungsweise die große Frage stellt sich, wenn wir all diese Dinge wissen, beziehungsweise wir wissen, dass all diese Dinge sehr stark von der eigenen Genetik abhängig sind, warum auch nicht unsere Reaktion auf bestimmte Nährstoffe beziehungsweise auf bestimmte Nährstoffe in gewissen Mengen. Wie gesagt, ob man beispielsweise eher mit Low Carb grundsätzlich besser unterwegs oder mit einer High Carb Ernährung oder ob man ein Protein- oder Kohlenhydrat-Typ ist oder dergleichen. Und das sind so typische Kennwörter, die uns häufig in der Werbung vorgesetzt werden und wo viele Menschen sich dann fragen, ja, reagiere ich wirklich gut auf Protein, reagiere ich schlecht auf Protein, machen Kohlenhydrate vielleicht mich gerade ausgerechnet dick, reagiere ich sehr schlecht auf Kohlenhydrate etc. pp. Also, wie funktioniert das denn überhaupt mit den Genen? Ganz kurzer Abriss, einfach nur, um dich jetzt nicht groß zu langweilen. Ne, hatte ich eben schon gesagt, unsere Gene, die Genetik wird übergeben von unseren Eltern. Ne, können wir uns nicht aussuchen, es sei denn, wir haben unsere Eltern ausgesucht und in unserem Körper sind manche Gene aktiv und manche sind inaktiv. Die müssten quasi erst unter bestimmten gegebenen Szenarien überhaupt erst aktiviert werden. Das heißt zum Beispiel im Krafttraining aktiviert natürlich bestimmte Stoffwechselprozesse, die auch den Muskelaufbau fördern. Das sehen wir auch mit anderen Genen, die dann überhaupt erst freigeschalten werden, wenn wir uns bestimmten Lebenssituationen aussetzen. Ne? Viel Stress, viel Verantwortung, eine hohe Last auf der Muskulatur zum Beispiel, setzt dann überhaupt erst gewisse Gene erst frei. Diese aktiven Gene, also sobald sie dann ausgelöst und aktiviert wurden, in Anführungsstrichen, werden durch die Translation ausgelesen und die Translation übersetzt das in Proteine. Ganz einfach kann man sich das wie eine Art Kochbuch vorstellen, anhand der Körper dann die verschiedenen Zutaten liest, beziehungsweise die Zubereitungsschritte erkennt und dann ein gewisses Gericht daraus kocht. Ich hatte eben schon gesagt, dass bestimmte Umweltfaktoren bzw. Lifestyle-Faktoren und auch die Ernährung inaktive Gene an- bzw. auch ausschalten können bzw. diese somit den Stoffwechsel beeinflussen. Hier, bzw. unter diesem Begriff, oder der Begriff Epigenetik erklärt diese Prozesse bzw. diese Umwandlung an- und Ausschaltung, also aktivieren, deaktivieren gewisser Gene. Wenn wir das wissen, können wir uns fragen, beziehungsweise die nächste Frage klären, wie grundsätzlich solche Genanalysen funktionieren, beziehungsweise wie effektiv diese Analysen tatsächlich sind. Und hier gibt es erstmal grundsätzlich spannende Neuigkeiten. Und zwar hatte man schon in den 1980er Jahren geglaubt, man hätte die vollständige Entschlüsselung des menschlichen Genoms geschafft, beziehungsweise sie hat auf jeden Fall gestartet. Und das war, in den 1980er Jahren hat man begonnen, die vollständige Entschlüsselung des menschlichen Genoms quasi in Angriff zu nehmen. Und das ist eines der wahrscheinlich größten Mammutprojekte in der Wissenschaft überhaupt gewesen. Im Jahr 2013 war man sich dann mehr oder weniger einig, dass man bis zu 99% der menschlichen DNA bzw. des menschlichen Genoms entschlüsselt hat. Und jetzt tatsächlich seit diesem Jahr, nachdem noch ein paar Lücken quasi gefunden wurden, gilt seit Mai 2021 das menschliche Genom als vollständig entschlüsselt und auslebbar sozusagen. Das heißt, wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit, vielleicht kommt dann irgendwie halt doch irgendwie noch was um die Ecke, dennoch können wir mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass alle Gene im Menschen bekannt sind und analysiert werden können. Und natürlich wissen wir auch aus vielen Studien, dass halt auch die eigene Genetik dafür verantwortlich sind, ob wir eine gewisse Prädestination haben für bestimmte Krankheiten, ob wir eine Veranlagung haben für verschiedene sportliche Leistungen, wie das Potenzial zum Muskelaufbau ist, aber halt auch die Verstoffwechslung von Nährstoffen bzw. der Erfolg oder Misserfolg mit bestimmten Diätformen. Soweit zu den Basics. Das ist quasi das Fundament und jetzt könnte man quasi sagen, ja, lass uns den Test machen und dann wissen wir, wie wir uns zu ernähren haben. Können wir jetzt natürlich nicht machen. Ich kann dich aber aufklären, ob das grundsätzlich sinnig oder unsinnig ist. Also vom Sinn und Unsinn der DNA-Tests in Bezug auf die eigene Ernährung. Und wir haben das große Glück, dass wir A, nicht viel Geld ausgeben müssen und B, das Resultat nicht lange umsetzen müssen, um irgendwie auf den Trichter zu kommen, womit es sich hier wirklich handelt, sondern wir können ein bisschen in die wissenschaftliche Literatur schauen und ein bisschen auf die Schultern von anderen Forschern steigen und einfach hier auf deren Ergebnisse bzw. auf deren Arbeit schauen und daraus hoffentlich ein bisschen klüger werden. Die erste Studie, und das ist eine der schönsten Studien überhaupt, die habe ich auch schon in mehreren Formen in vergangenen Podcast-Episoden angesprochen, die habe ich auch öfter schon in den Büchern vorgestellt. Das ist die sogenannte Diet-Fits-Studie. Das ist eine der längsten Low-Carb versus High-Carb-Studien grundsätzlich. Ich blende ihn mal kurz ein. Der Name heißt Effect of Low-Fat versus Low-Carbohydrate Diet on 12-Month Weight Loss in Overweight Adults and the Association with Genotype Pattern on Insulin Secretion. The Diet Fit Randomized Clinical Trial. Was wurde hier genau gemacht? Wir haben 609 übergewichtige, ansonsten aber gesunde Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 50 Jahren, die auf eine Diät gesetzt wurden, mit dem Ziel des Fettverlustes. Das Ganze ging 12 Monate. Und wenn du jetzt nicht ein Science-Nerd bist, beziehungsweise dich nicht grundsätzlich mit Studien beschäftigst, 12 Monate sind verdammt lang für eine Studie. Man muss sich mal vorstellen, die Leute nehmen sich Zeit dafür, das ist alles freiwillig, dann wird denen ein gewisses Protokoll auferlegt. Das heißt, wir haben hier in der Regel nicht die super hohe intrinsische Motivation, jetzt diesem Protokoll ewig lange beizubehalten sozusagen. Und überhaupt eine solche große Probandengruppe für einen solch langen Zeitraum zusammenzutrommeln, ist ein wahnsinniges Vorhaben. Deswegen ist sie auch so wertvoll, diese Studie. Also was wurde jetzt genau gemacht? Klassischerweise zwei Gruppen, damit man quasi eine These bzw. eine Antithese aufstellen kann. Gruppe 1, High Carb, Low Fat. Bedeutet hier im Klartext, maximal 20 Gramm Fett am Tag in den ersten 2 Monaten. Gruppe 2 ist die Low Carb Gruppe bzw. High Fat Gruppe. Hier maximal 20 Gramm Kohlenhydrate am Tag in den ersten 2 Monaten. Warum jetzt nur 2 Monate? Danach wurde das Ganze ein bisschen aufgelockert, beziehungsweise diese strengen Vorgaben wurden leicht erhöht, leicht gelockert, damit die Diät tatsächlich langfristig einhaltbar bleibt, dass wir eine hohe Adhärenz haben, ein hohes Durchhaltevermögen. Und sowohl das eine als auch das andere sind sehr extreme Mengen, also sehr wenig Fett, also unter 20 Gramm, boah, ist schon sehr, 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 sehr wenig, schon eine wirklich absolute Schmerzgrenze. Das gleiche gilt aber auch umgekehrt für 20 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Das ist auch schon, also es ist eine Schmerzgrenze. Beides sind Schmerzgrenzen, nicht empfehlenswert, und von daher wurde das Ganze auch aufgelockert, damit es tatsächlich langfristig umsetzbar bleibt. Dabei wurden die Genanalysen nach DNA-Sequenzen, es wurden Genanalysen nach DNA-Sequenzen durchgeführt, von denen man bisher ausging, dass sie mit der Kohlenhydrattoleranz korrelieren. Anschließend wurden die Teilnehmer in drei Kategorien klassifiziert. Low-Carb-Genotyp, Low-Fat-Genotyp und der neutrale Genotyp. Zusätzlich wurde ein Glukosetoleranztest durchgeführt, um die Insulinsensibilität zu bestimmen. Anschließend wurden die Teilnehmer unabhängig der Genanalysen auch hier in drei Kategorien untergliedert. Niedrige Insulinsensibilität, moderate Insulinsensibilität und hohe Insulinsensitivität. Wir haben ja also quasi genau das, was man sich erhofft hat. Eine Untergliederung in Genotypen und verschiedene Insulintoleranzen sozusagen. Was ist jetzt das große, spannende Ergebnis für uns? Beide Gruppen verloren im Schnitt gleich viel Gewicht und Körperfettanteil. Ich sage es nochmal, beide Gruppen verloren im Schnitt gleich viel Gewicht und Körperfett. Natürlich, und auch hier, variiert stark der Diäterfolg von Person zu Person. Das ist ein ganz natürliches, typisches Phänomen während solch einer Studie. Wir haben immer nur einen Mittelwert. Der Mittelwert ergibt sich aus all dem verlorenen Gewicht, wird ein Mittelwert ermittelt, und das ist dann halt das, was durchschnittlich abgenommen werde. Wir haben hier manche Menschen, die in diesem Jahr 30 Kilo verloren haben, und manche nahmen sogar 10 Kilo zu. Das ist einmal eine Frage der Umsetzung, der eigenen Lebensmittelauswahl, beziehungsweise auch, wie vielleicht ob die Leute Sport machen, wie die Alltagsbewegung gestaltet ist, wie der grundsätzliche Lifestyle ist. Dennoch, weder die analysierten Gene noch die Insulinsensibilität zeigte eine Korrelation mit dem Diäterfolg. Dieser Faktor konnte herausgerechnet werden und ist kein ausschlaggebender Punkt für den Diäterfolg, der stattgefunden hat. Es ist quasi nicht ausschlaggebend gewesen, welcher Genotyp man ist, beziehungsweise was die DNA-Tests ergeben haben bei den jeweiligen Menschen. Jetzt nochmal hier grundsätzlich, warum haben manche Leute 10 Kilo zugenommen? Natürlich, weil sie einfach nicht in der Lage waren, unter den gegebenen Vorgaben ein Kaloriendefizit aufrechtzuerhalten. Das ist ein ganz klassisches Problem, woran halt die meisten Menschen scheitern. Wenn du daran nicht scheitern möchtest, dann kann ich auf jeden Fall mein neues Buch, Die Fettverlustfibel, nur ans Herz legen. Das Ganze kannst du dir kostenlos bestellen, keine zusätzlichen Produktions- oder Versandkosten. Den Link dazu in der Beschreibung. Aus dieser ersten Studie wissen wir also, dass es grundsätzlich keine Rolle spielt, ob wir eine High-Carb- oder eine Low-Carb-Ernährung machen. Also Ernährung mit vielen Kohlenhydraten oder mit wenigen Kohlenhydraten. Und das selbst wenn der Genotyp etwas anderes hergibt oder zumindest die Interpretation dessen, es keine Rolle spielt, wie gut wir tatsächlich in der Lage sind, Fett zu verlieren. Zusätzlich zu den Gedanken dieser Studie, dieser langen, sehr guten Diet-Fit-Studie, haben wir das bisher aktuellste Review bzw. die aktuellste systematische Auswertung zu dieser Frage. Wenn wir uns die Evidenzhierarchie anschauen, steht an oberster Ebene eine Meta-Analyse und danach ist direkt gefolgt die systematische Auswertung. Eine systematische Auswertung ist quasi eine Auswertung nach System. Man schaut sich gut durchgeführte Studien an zu genau einem Thema, legt alle Studien beiseite, die Fehler bei der Durchführung haben, die vielleicht eine bestimmte Bias haben, also ein bestimmtes Outcome-Ziel, dass es finanziert wurde oder dass man ein bestimmtes Ergebnis erreichen möchte, oder aber dass vielleicht das Grundsätzliche, dass vielleicht das gut durchgeführt wurde, aber die Interpretation ist irgendwie völlig Käse gewesen von den Forschern im Nachhinein. Von daher, systematische Auswertungen sind sehr aussagekräftig für uns und wenn wir einfach grundsätzlich aus der Wissenschaft lernen wollen. Also, das Review heißt Associations between Genotype Diet Interactions and Weight Loss, a Systematic Review aus dem Jahr 2020. Also sehr aktuell, nicht brandaktuell, aber es ist das Aktuellste, was wir zum Zeitpunkt haben. Basierend auf 27 Papern, die die Interaktion zwischen dem Genotyp und der Zufuhr von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen im Kontext des Gewichtsverlustes untersuchten, kamen zu dem Fazit: In den meisten Fällen waren die Interaktionen nicht signifikant und waren nicht replizierbar. Das ist das Wichtigste, was wir mitnehmen müssen. Nicht replizierbar. Deswegen sind Studien so wichtig. Ne? Um eine Aussage treffen zu können, muss 1 plus 1 immer 2 ergeben. Wenn 1 plus 1 irgendwann mal 5 oder 6 ergibt, ist es nicht replizierbar und es gibt quasi keine Aussagekraft. Das ist immer das große Problem mit Anekdoten und grundsätzlichen Diätansätzen, dass jeder genau weiß, wie es irgendwie funktioniert, weil es für ihn einmal funktioniert hat und die Menschen nicht verstehen, dass es einen Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität gibt. Und auch hier wurde schön festgestellt in der systematischen Auswertung, dass die Ergebnisse, wenn sie denn fest einmal eingetreten sind, aber nicht replizierbar. Daher war eine abschließende Bewertung von DNA-basierten Diäten nicht möglich. Bisher gibt es also keine Evidenz dafür, dass die Interaktion zwischen Genetik und der Ernährung die Entstehung und Bekämpfung von Fettleibigkeit beeinflusst bzw. das Problem in irgendeiner Weise lösen könnte. Sicherlich muss hier einfach weiter untersucht werden. Das ist so dieser klassische Studienclaim. Ne? Denn man sagt ja immer, ja, die Forschung irrt sich auch und die Forschung weiß immer auch nicht alles. Deswegen höre ich jetzt auf das, was meine Bekannten in der Kantine sagen. Die werden schon recht haben, sozusagen. Von daher haben jeder, wir müssen das halt weiter untersuchen. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt, zu unserem jetzigen Wissensstand, gibt es keinen Zusammenhang zwischen einem DNA-Test und besseren Abnehmerfolgen während einer Diät. Es kann natürlich sein, dass sich einfach alle Forscher, alle Studien bisher katastrophal geirrt haben und irgendwie einen riesengroßen Fehler im Denken hatten. Von daher einfach, es muss weiter untersucht werden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist es aber eher ein Flop als alles andere. Was sind also jetzt die Takeaways? Moderne Genanalysen sind noch, in Klammern, noch nicht dazu in der Lage, personalisierte Lösungen anzubieten. Warum? Vielleicht. Ja, nee, hätte ich das falsch gesagt. Aber weil Abnehmen mehr mit Physik zu tun hat als mit allem anderen. Denn Genanalysen für den Hausgebrauch, sowas halt zum Beispiel, analysieren nur eine geringe Anzahl von Genen. Zum Beispiel Lykon untersucht 23 Sequenzen des menschlichen Genoms. Das menschliche Genom umfasst aber 23.000 Sequenzen. Also ein bisschen mehr. 23 zu 23.000 ist dann halt doch irgendwie ein Unterschied. Außerdem haben wir die epigenetischen Faktoren, die halt einfach auch nicht mit berücksichtigt werden. Zum Beispiel erhöht Krafttraining und das Verfolgen des Muskelaufbaus, den Bedarf an Protein bzw. auch den Bedarf an Kohlenhydraten, damit wir einfach unsere Leistung erbringen können, besser regenerieren können. Und das kann hier und wird hier nicht berücksichtigt. Am Ende geht es wie oft darum, selbst herauszufinden, welche Makronährstoffverteilung am besten zu einer Person passt und mit den eigenen Zielen vereinbar ist. Und auch wenn wir sehen, dass wir langfristig durchschnittlich dieselben Resultate erzielen mit einer High-Carb- oder Low-Carb-Diät, beziehungsweise auch aus 100 Jahren Keto-Wissen, dass eine Keto-Ernährung nicht überlegen ist, gibt es natürlich, also wie gesagt, es gibt Tendenzen, es gibt Verallgemeinerungen und Statistiken und die zeigen niemals einen Vorteil für eine Low-Carb-Ernährung, solange Kalorien und Protein gematcht sind. Diese beiden Faktoren sind maßgeblich entscheidender als das Verhältnis von Fetten zu Kohlenhydraten. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auf der einzelnen individuellen Basis Menschen, die lieber mit Low-Carb unterwegs sind. Es ist ein absolut geringer Teil und ja, in den zigtausenden Menschen, die ich begleitet habe in Form meiner Bücher und der Gruppen, die ich betreue, ist das vielleicht einer aus 10. So, ich glaube, ist meine persönliche Meinung, ist jetzt kein wissenschaftlicher Fakt, als meine persönliche Meinung als Coach, ich glaube, einer aus 10 funktioniert, performt und fühlt sich besser mit einer Low-Carb-Ernährung, also mit wenigen Kohlenhydraten, während die meisten Menschen es alltagstauglicher handhaben mit einer High-Carb-Ernährung beziehungsweise mit dem höheren Grad an Flexibilität im Sinne, dass man auch auswärts essen gehen kann, etc. pp. Eine Diät kann also noch so gut zu den eigenen Genen passen. Ohne ein Kaloriendefizit wird kein Fettverlust stattfinden. Und da, so, den Kaloriendefizit bringt einzelne andere Herausforderungen mit sich. Und Kaloriendefizit ist bei Gott nicht gleich Kaloriendefizit sozusagen. Aber das Ganze anhand der eigenen Gene und DNA anpassen zu wollen, ist hier zu viel des Ganzen, beziehungsweise ändert auch nichts an dem primären Fakt des Kaloriendefizits. Also wenn jemand glaubt oder du vielleicht insgeheim glaubst, du wärst nicht der Proteintyp, kannst deswegen nicht abnehmen, du wärst nicht der Fett- oder Kohlenhydrattyp sozusagen und kannst deswegen nicht abnehmen. Nein, das stimmt nicht. Das ist die Unfähigkeit der Aufrechterhaltung eines langfristigen Kaloriendefizits sozusagen, was immer dafür verantwortlich ist, dass man nicht in der Lage ist, Fett zu verlieren. Denn am Ende ist die Diät, die erfolgreich, die langfristig umgesetzt werden kann. Das ist das Wichtigste von allen. Es ist das Schwierigste, aber auch gleich das Wichtigste von allen. Zukünftige Studien müssen untersuchen, ob ein Zusammenhang zwischen der Genetik und dem Diäterfolg mit verschiedenen Ernährungsweisen besteht. Hatte ich vorhin schon darauf hingewiesen. Aktuell ist die Datenlage jedoch deutlich zu gering und weist eher auf keinen Zusammenhang hin. Butter bei die Fische, ohne jetzt komischen wissenschaftlichen Fachkontext zu labern. Ich halte davon überhaupt nichts. Ich finde, es ist eine Ressourcen-, Zeit-, Energie- und Geldverschwendung, in DNA-Tests, in DNA-Analysen zu investieren sozusagen. Man ist danach eher nicht schlauer, eher nur verwirrter. Man sollte sich mit der wahren Wissenschaft der Ernährung beschäftigen, im Zusammenhang mit persönlichen Präferenzen bzw. wie man einen bestmöglichen Mix aus einer hohen Flexibilität in der Lebensmittelauswahl hat, einen gegebenen Genauigkeitsgrad, Kalorien, Proteinmenge, Timing etc. pp. Angepasst auf die eigenen Ziele und einer hohen Adhärenz, also dass man das Ganze auch tatsächlich langfristig umsetzen kann. Daran scheitern die allermeisten Menschen und nur statistisch gesehen 5% der Menschen sind tatsächlich wirklich erfolgreich. Ich hoffe, ich kann dir dabei ein bisschen helfen. Dafür habe ich hunderte andere Podcast-Episoden aufgenommen. Du findest auf meinem YouTube-Kanal viele aufklärende Videos und wenn du richtig durchstarten willst, dann empfehle ich dir auch die Fettverlust-Fibel. Wie gesagt, das Ganze findest du in der Beschreibung. Kannst du dir zu 100% kostenlos zusenden lassen. Hardcover, 554 Seiten. Und über 900 zitierten Studien auf dem Weg zu deinem persönlichen Erfolg. Das ist der kausale Grund zum langfristigen Fettverlust und nicht nur eine Korrelation, wie das eventuell manch einer sehen möchte mit DNA-Tests. Yes, ich hoffe, das Ganze erspart dir einige 100 Euro bzw. hat dir einen gewissen Grad an Klarheit gebracht. Wenn dir das sehr grundsätzlich gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes lassen könntest. Dort ist der Podcast gehostet und darüber würde ich mich sehr freuen, wenn du mir ein bisschen Dopamin geben kannst sozusagen und sagst, hey, das ist ziemlich cool, diese Aufklärungsarbeit, das hilft mir sehr weiter, da würde ich mich sehr überfreuen. Ansonsten check die Fettverlustfibel aus und dann sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns nächste Woche wieder mit der nächsten Podcast-Episode. Bis dahin, alles Gute dir, viel Erfolg auf deiner Fitnessreise, lass dich nicht durch den Kakao ziehen und bleib anabol. Bis dann, dein Jahr, ich bin raus, ciao.